Oder? Ist euch aufgefallen? Also mir ist es aufgefallen, weil ich weiß, was ich predigen will. Gell? Also erstmal nochmal guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Und wir sind ja letzten Sonntag in unsere neue Predigtreihe gestartet. Wir haben da auch eine schöne Folie dazu. Genau, 7 Wochen bis Ostern, jetzt sind es tatsächlich nur noch 6 Wochen. Und letzte Woche haben wir uns angeschaut, Kerstin hat schon gesagt, das erste Ich bin der Ich Bin, das war so die Grundlage, die wir uns angeschaut haben, wo Gott sich offenbart hat als der Ich Bin, der Ich Bin, der mit seinem Volk ist und der Rettung und Befreiung bringen wird. Und Jesus knüpft ja mit seinen Ich Bin-Worten an diese Geschichte an und verdeutlicht dadurch, dass er selbst dieser Gott war, der zu Mose gesprochen hat und dass er mitten unter den Menschen jetzt ist und auch Befreiung und Rettung bringen wird. Also das nochmal als kurze Wiederholung, wenn du nicht am letzten Sonntag dabei warst. Vielleicht hast du es auch schon wieder vergessen. Deswegen ist es auch ganz gut. So, die nächsten Sonntage wollen wir uns jetzt immer ein Ich-Bin-Wort anschauen. Vielleicht warst du schon richtig fleißig und hast selber nochmal das Johannesevangelium aufgeschlagen. Dir wird auffallen, wir machen das nicht chronologisch, sondern wir springen ein bisschen hin und her. Heute sind wir beim Licht. Ich bin das Licht der Welt. Und wir wollen uns gleich am Anfang den Vers anschauen aus Johannes 8, Vers 12, Folie 3. Da sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Ich Bin-Worte, das sind ja ganz bekannte Bibelverse. Ich glaube, ich könnte fast jeden von euch fragen und ihr könntet mir alle 7 aufzählen. Zumindest wird man es zusammen auf jeden Fall hinkriegen. Und es sind ja auch so Verse, ich nenne es oft gern Verse, die auf Postkarten gedruckt werden. Ne? Die man sich schön aufhängt, die vielleicht im Kalenderblatt stehen. Und diese Verse sagen ganz viel in sich selber schon aus, gell? Auch wenn man nur sich diesen Vers betrachtet. Aber ihr wisst, ihr habt schon viele Predigten gehört, es geht ganz oft um den Kontext. Es ist total gewinnbringend anzuschauen, gerade bei den Ich Bin-Worten, wann sagt es Jesus, wo sagt es Jesus und zu welcher Situation sagt er das. Und bei den Ich Bin-Worten habe ich für mich selber entdeckt, das bringt es irgendwie nochmal auf eine andere Tiefe, das verdeutlicht nochmal viel mehr, was Jesus damit eigentlich meint. So, wollen wir das heute auch machen mit dem Licht der Welt? Folie 4, wir schauen uns heute 3 Sachen an. Wann hat es Jesus gesagt? Wo hat er es gesagt? Und in welcher Situation? Und dann werden wir 3 Aussagen über das Licht nachher haben. Vielleicht wiederholt sich da das eine oder andere auch, was wir heute schon gehört haben. Wann hat Jesus gesagt, dass er das Licht der Welt ist? Und das Johannesevangelium ist wunderbar, weil das gibt uns lauter Informationen, wo wir oft mal so drüber lesen, aber die auch was aussagen oder womit Johannes ja auch etwas aussagen möchte und was ihm wichtig war. In Johannes 7 können wir lesen, dass Jesus und seine Jünger sich zum Laubhüttenfest aufgemacht haben. Und ich habe euch da mal 2 Bilder mitgebracht. Das erste Bild, also so sah das damals wahrscheinlich nicht aus mit Blumenkasten. Aber tatsächlich haben die Juden damals, und heute tun sie es immer noch, Laubhütten sich aufgebaut. Ja, also so im Garten, im Hof, wie auch immer, Zelte und Palmzweige oben drüber. Und sie haben dieses Fest, vielleicht nochmal zur Information, Juden feiern ja immer nicht nur einen Tag. Gell? Wir feiern immer nur einen Tag, wir Deutschen, oder? Hochzeit ein Tag, Geburtstag ein Tag. Gut, Weihnachten. Aber die Juden, wenn die feiern, dann feiern sie richtig. Also, das Fest dauerte 7 Tage oder dauert immer noch 7 Tage. Und sie haben in diesen Laubhütten haben sie Gemeinschaft gehabt, sie haben da zusammen gegessen und haben da zusammengesetzt. Zum einen ist dieses Laubhüttenfest ein Erntedankfest und zum anderen, und das verdeutlichen auch diese Hütten, hat dieses Fest an die Zeit der Wüstenwanderung erinnert, wo die Israeliten ja auch nicht feste Häuser hatten, sondern auch in Zelten gewohnt haben. Und das Thema Licht, jetzt haben wir ja im Hinterkopf, Moment, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das Thema Licht hatte beim Laubhüttenfest einen entscheidenden Part. Jeden Abend wurden feierlich Lichter entzündet, zum einen. Und wenn wir uns jetzt an die Wüstenwanderung denken, Folie 6, ich habe leider nicht so viele Bilder gefunden, von einer Feuersäule, hatte ja Licht bei der Wüstenwanderung auch einen ganz entscheidenden Part. Da gab es doch diese Feuersäule, die Gott jede Nacht geschickt hat, mitten in die Nacht hinein, um sie zu führen. Und ich weiß nicht, ob du mal irgendwo, war jemand von euch schon mal in der Wüste? Ich nicht. War jemand schon mal in der Wüste? Ah, es waren welche schon in der Wüste, auch in der Nacht? Ja, also da ist echt, ja, da, es gibt ja genau, es gibt ja so Abenteuer. Da ist echt dunkel, gell? Also Zivilisationslicht gibt es da nicht so viel, zumindest damals nicht. Gell? Das heißt, wenn es dunkel war, dann war es dunkel. Stockdunkel. Und Gott hat mit seiner Feuersäule die Nacht erhellt. Das muss ja schon ganz viel mit einem innerlich gemacht haben, oder? Aber diese Feuersäule, die hat sie geführt, den Weg, wo sie langlaufen sollten. So, Jesus macht seine Aussage, ich bin das Licht der Welt am Ende des Laubhüttenfestes. Und alle, die das gehört haben, das waren ja meistens Juden, die haben diese Bedeutung noch im Kopf gehabt. Die Feuersäule diente dazu, den richtigen Weg zu erkennen. Die ging voran und wenn sie voranging, dann ging auch das Volk. Wenn sie anhielt, dann hielt auch das Volk an. Wir brauchen Licht, damit wir den Weg sehen. Folie 7. Ich habe mal wieder gemalt. So. Wir brauchen Licht, damit wir den Weg sehen. Ohne Licht können wir keinen Weg sehen. Und wir sehen auch kein Ziel. Kein Weg, kein Ziel. Und Jesus sagt es dadurch von sich selber. Ohne mich könnt ihr nicht den Weg sehen und ihr seht auch nicht das Ziel. Er geht ja mit einem anderen Ich Bin-Wort noch weiter mit diesem Weg. Er sagt selber sogar, ich bin der Weg. So, Jesus brauchen wir, um zu Gott zu kommen. Ohne ihn finden wir den Weg zum Vater nicht. Das ist eine steile Aussage in einer Welt, wo es sehr, sehr viele Religionen gibt. Gell? Aber Jesus sagt es, er allein ist der Weg zum Vater. Und er ist allein, der den Weg erhält, um zu Gott zu kommen. Wir brauchen Jesus aber auch als Licht, um auf dem Weg zu bleiben, wenn wir vielleicht schon auf dem Weg unterwegs sind. Die Bibel nennt es Jüngerschaft, Nachfolge. Dass Jesus das Licht der Welt ist, das gilt fürs ganz Große, fürs ganz Wesentliche, für unsere Errettung. Aber es gilt auch fürs Kleine, fürs Alltägliche. Wenn Jesus dir den Weg erhält zum Vater, dann kann er auch andere Dunkelheiten in deinem Leben erhellen und dir Weisung für dein alltägliches Leben geben. Wir kennen, glaube ich, alle Situationen, wo wir im Dunkeln tappen und wo wir Licht eigentlich brauchen, wo wir Durchblick brauchen, wo wir vielleicht Entscheidungen zu fällen haben und wir wissen nicht, was ist denn jetzt die richtige Entscheidung. Und wo wir in Situationen vielleicht sind und dann nicht eben den Durchblick haben und nicht wissen, warum ist das jetzt so. Das Alte Testament, das spricht oft von Gottes Wort als Licht. Folie 8 habe ich mal zwei Bibelverse rausgesucht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Weg. Noch so ein Postkartenspruch, gell? Ganz bekannter Bibelvers. Oder aus Psalm 43, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Durch Gottes Wort kann Gott uns den Weg hell machen. Er kann uns den Weg erleuchten. Wir finden in der Bibel Weisung für unser Leben. Ich glaube, da sind so viele Ratschläge drin für unser Miteinander auch mit uns selber so, ne? Wie wir selber über uns denken, wie wir den anderen denken, wie wir uns verhalten sollen. Aber tatsächlich gibt es ja auch manche Fragen in unserem Leben, da können wir jetzt nicht so eine Seite aufschlagen und da steht da die Antwort drin. Ich möchte euch trotzdem ermutigen, das Wort Gottes zur Hand zu nehmen in solchen Situationen. Weil ich persönlich erlebt habe, dass Gott trotzdem ganz konkret durch die Bibel in bestimmten Situationen zu mir sprechen kann, auch wenn das vielleicht eine Geschichte ist, die jetzt nicht so mit meinem Alltag zu tun hat. Ich will euch ein Beispiel sagen, weil das vielleicht ein bisschen schwierig ist nachzuvollziehen, wenn man es noch nicht erlebt hat. Und zwar, es ist schon über 5 Jahre her, fast schon, ja, noch über 6 Jahre her, da haben wir noch woanders gewohnt. Da waren wir noch in Neubrandenburg und wir haben damals einen Karl kennengelernt, weil er nach Neubrandenburg gekommen ist, um dort uns zu helfen in der Gemeindegründung. Und naja, er hat uns dann angefragt, ob wir nicht kommen wollen nach Sonnenbühl. Und das ist ja nicht so eine Entscheidung, die fällt man ja nicht über Nacht, gell? Ein Umzug, weiß nicht, wer schon mal vor einem Umzug stand und es dann entscheiden musste. Vor allem ist halt ziemlich, sind halt 800 Kilometer so. Und man muss vielleicht dazu wissen, uns ging es echt gut in Neubrandenburg. Also bis auf, dass vielleicht unsere Eltern so weit weg waren. Aber sonst ging es uns da echt gut. Wir waren da total gerne, die Gemeinde ist gewachsen. Wir hatten unseren Arbeitsbereich. Wir konnten das machen, was uns gelegen hat. Und dann kommt diese Anfrage und da prüft man natürlich sehr lange und wir wussten, das wird, wenn wir gehen, es wird ein Abschied mit Trauer. Es wird ein trauriger Abschied, weil ja, das war kein Abschied, naja, uns gefällt es hier nicht mehr, sondern ja. Und wir haben diese Frage natürlich sehr lang bewegt und in meiner persönlichen Bibellese, wie man so schön sagt, lese ich einen Vers und der trifft mich so ins Herz. Und zwar war das die Situation, als Gott Saul verworfen hat und dann zu Samuel spricht und zu ihm sagt, wie lange willst du noch trauern? Geh hin, füll dein Horn und geh hin. Und natürlich hat diese Situation ursprünglich nicht bedeutet, dass man umziehen soll. Gell? Aber Gott hat dieses Wort benutzt, um mich zu bestärken oder uns zu bestärken, hey, die Zeit der Trauer wird vorbei sein, geht hin. Und natürlich war das nicht der einzige Grund, warum wir nach Sonnenbühl gekommen sind. Gell? Da hat Gott noch unterschiedlich geredet, wir brauchen Frieden in unserem Herzen, Bestätigung. Aber Gott kann sein Wort benutzen, um konkret in Situationen zu sprechen. Ich sage euch noch ein Beispiel, weil ich dachte, das ist schon so lang her. Ich muss ein aktuelles Beispiel erzählen. Aktuelles Beispiel letzte Woche. Das ist ziemlich aktuell. Wie sage ich das jetzt? Also, am Montag war ich, es gibt ja so Phasen, da ist man ziemlich niedergeschlagen. Da ging es mir emotional nicht so gut, aus verschiedenen Gründen. Weil einfach sehr viele Situationen in unserem Alltag, in unserem Leben gerade sind, wo man sich so fragt, was soll das? So, oder Gott, wo bist du da drin? Oder wie soll das alles werden? Und das war so meine emotionale Lage und auch so meine Fragen, die ich in meinem Herzen hatte. Und dann habe ich einen Vers gelesen, den ich schon sehr oft gelesen habe. Und zwar ganz am Anfang in der Bibel über die Schöpfung, wo drin steht, der Herr machte Himmel und Erde, ne? Und die Finsternis war über der Erde. Ich weiß es gerade nicht wörtlich. Und dann heißt es, und darum geht es mir eigentlich, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser oder über der Tiefe. Dieses Schweben heißt ja auch brüten, gell? Das wisst ihr vielleicht auch. Der Geist Gottes brütete über dem Wasser. Und ich habe mir das dann so vorgestellt und es war so, wie Gott zu mir spricht, hey, es ist noch dunkel, aber ich brüte gerade was aus. So, ich brüte was aus und dann kommt der Moment und es werde Licht. Und mich hat es total berührt und ruhig gemacht, wo ich dachte, hey Anna, halt mal deine Füße still. Hey, Gott ist in Kontrolle. Und Gott brütet was aus, auch vielleicht, wenn es noch dunkel ist. So, also das vielleicht so als Ermutigung. Hey, wenn du Fragen hast, vor Entscheidungen stehst, bitte doch Gott zu dir zu sprechen, auch durch sein Wort, weil er kann das. So, sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Jesus ist das Licht, der den Weg uns erhält. So, jetzt haben wir uns angeschaut, wann hat das Jesus gesagt und was bedeutet es in diesem Zusammenhang? Das zweite, Folie 9, wo? Wo hat das Jesus gesagt? Und der Johannes schreibt es sogar dahin. Und das auch nicht ohne Grund. Diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte. Sagt jetzt erstmal nicht so viel, gell? Ich muss da auch so ein bisschen nachforschen, was das denn bedeutet. Mit der Schatzkammer sind Opferkästen gemeint, also so Kollektekästen, sage ich jetzt mal, die im Tempel aufgestellt waren, und zwar im Frauenvorhof. Der Tempel war ja unterteilt in verschiedene Bereiche, wisst ihr vielleicht, die Frauen durften nicht überall hin. Und da gab es diesen Frauenvorhof und da waren diese Kästen aufgestellt und da hat es Jesus gesagt. Also zum einen sagt mir das, Jesus sagt es nicht nur zu den Männern, gell? Sondern waren alle da, das finde ich schon mal gut. So, aber beim Laubhüttenfest, das haben wir ja jetzt gelesen, hatte diese Schatzkammer, dieser Vorhof eine besondere Aufgabe. Und zwar waren in diesem Vorhof 4 große Leuchter aufgebaut, die beim Laubhüttenfest jeden Abend entzündet worden sind. Und diese Leuchter waren so groß, dass sie über die ganze Stadt Jerusalem geleuchtet haben. So, und das Ziel war, jedes Haus sollte angeleuchtet werden von diesem Licht. Das Licht im Tempel symbolisiert ja immer die Gegenwart Gottes. Da ist Gott. Die Vorstellung war ja, Gott wohnt im Tempel. Da ist die Herrlichkeit Gottes. Und das Licht drückte aus, hier ist Gott und strahlt über die ganze Stadt. Und am letzten Abend von dem Laubhüttenfest, was wenige Stunden zuvor war, bevor Jesus das gesagt hat, wurden nur 3 Leuchter entzündet und der größte wurde ausgelassen, um auszudrücken, dass die Juden noch auf die vollständige Erlösung warten und dass sie immer noch auf den Messias warten. Und jetzt sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Ich selbst verdeutliche die Gegenwart Gottes. Da, wo ich bin, da ist Gott. Und ich bin auch das Licht, auf das ihr wartet. Ich bin derjenige, der die vollständige Erlösung bringen wird. Ich bin der Messias. Und mein Licht ist nicht nur für Jerusalem, sondern ich bin das Licht der Welt. Das habe ich mit der Tiefe gemeint, oder? Das ist doch richtig cool, was Jesus damit sagt. Die Menschen haben damals beim Laubhüttenfest, ich glaube in den Nächten, immer wieder zum Tempel geschaut, weil da das Licht herkam. Und auch wenn die Nacht um sie herum finster war, das Licht hat es die Dunkelheit erleuchtet. Folie 10. In unserer Welt ist ziemlich dunkel oft. Und je mehr man sich mit Nachrichten beschäftigt, da denkt man doch, komm, die Finsternis herrscht. Und wir sehen mehr Finsternis als Licht. Und diese Dunkelheit, die macht Angst. Die löst Unsicherheit in uns aus, die macht uns unruhig und sorgenvoll. Und diese Dunkelheit ist auch noch sehr laut. Und da schreit es irgendwie raus und will immer ständig, dass wir da hingucken. Wenn wir uns vom Licht wegdrehen, sehen wir Finsternis und Schatten. Aber wenn wir unseren Blick immer wieder auf das Licht, auf Jesus lenken, in der Dunkelheit, dann verändert es unser Innerstes. Wir haben eine Orientierung, wir haben Hoffnung und Frieden. Jetzt sieht man das gar nicht da so gut, aber ihr seht vielleicht den dunklen Fleck da bei dem Männchen, es soll sein Schatten sein. Also wir sehen ja, wenn wir uns von Gottes Licht wegdrehen, nicht nur die Dunkelheit, die irgendwo so ganz fern da hinten ist, sondern wir sehen manchmal auch unseren eigenen Schatten. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was Kersten schon reingebracht hat. Und wir kommen nämlich jetzt zum dritten Punkt. In welcher Situation sagt es denn Jesus? Und wenn du vielleicht die Bibel dabei hast, dann hast du vielleicht schon gesehen, was für eine Geschichte davor erzählt wird. Jesus befindet sich in dieser Situation auch im Tempel. Und er ist da, um zu predigen, um zu lehren. Und eine große Menschenmenge hat sich gesammelt. Und während er redet, wird es plötzlich unruhig. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen. Und mit sich schleifen sie eine Frau. Und sie schleifen sie mit, weil sie gar nicht hin will, sondern sie zwingen sie jetzt, vor Jesus zu kommen. Und diese Männer, die unterbrechen Jesus in seiner Predigt und sie rufen, diese Frau wurde soeben auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt, erwischt. Und das Gesetz des Mose sagt uns, dass wir sie steinigen müssen. Was sagst du jetzt dazu? Wir wissen aus dem Bibeltext, die Männer wollten Jesus keine Lehrfrage stellen, sondern sie wollten ihm eine Falle stellen. Und sie haben sich überlegt, wie sie Jesus bloßstellen können. Weil sie haben gedacht, naja, was will er denn jetzt sagen? Wenn er sagt, nee, wir lassen sie frei, dann spricht er gegen das Gesetz des Mose, gegen das Gesetz Gottes. Und wenn er sagt, naja, wir steinigen sie, dann wird er Verachtung ernten von seinen Jüngern und von den Zuhörern, die ihn ja auch sonst anders erlebt hatten. Jesus reagiert aber natürlich ganz anders, als sie gedacht haben. Und am besten hat mir gefallen, dass Jesus erstmal total die Ruhe bewahrt. Und dann lesen wir ja von der Situation, wie er sich runterbeugt und da was in den Sand schreibt. Die Bibelausleger haben sich sehr darüber den Kopf zerbrochen, was er denn da in den Sand geschrieben hat. Anscheinend sollen wir es nicht wissen, denke ich mir immer, sonst wird es da ja stehen. Deswegen lassen wir das einfach so liegen. Aber dann sagt er etwas, was ja viel wichtiger ist. Folie 11. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein aus sie. Ich stelle mir das so vor, als Jesus das gesagt hat, da war erstmal so ein Gemurmel. Jetzt kann er nicht sagen, was hat er da? Erstmal so. Und dann haben sie drüber nachgedacht, was er gesagt hat. Und dann wird es immer leiser, weil nach und nach alle gehen. Und zurück bleibt Jesus mit dieser Frau. Und dann wendet er sich ihr zu und fragt, ja, wo sind sie denn? Hat dich niemand verurteilt? Und die Frau sagt, nein, mich hat niemand verurteilt. Und Jesus sagt dann, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. In dieser Geschichte geht es um Schuld. Und dass diese Schuld aufgedeckt wird, dass Gottes Licht da rein scheint. Und ganz offensichtlich geht es um die Schuld, um die Sünde der Ehebrecherin, aber eben nicht nur. Jesus deckt noch eine andere Schuld auf, nämlich die der anderen, die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Folie 12. Jesus ist das Licht der Welt, Gottes Licht deckt Schuld auf. Weil durch sein Licht kann man das Gute sehen, aber auch das Schlechte. Wer sich dem Licht Gottes stellt, wird auch Dinge und Bereiche in seinem Leben entdecken, die noch nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und ich sage gleich zu Anfang, das geht uns allen so. Das ist bei uns allen so. Keiner ist perfekt, wir sind alle auf dem Weg, wir haben alle noch Luft nach oben. Die Sache ist nur die, dass wir Schuld ja nicht so gerne zugeben, weil das ist total unangenehm. Wenn ich was verbockt habe gegenüber einer anderen Person, oh, mir fällt es schon schwer, das zuzugeben. Das kostet was. Das kostet mir total viel Mut. Das kostet mich Überwindung. Und manchmal denken wir auch, das kostet uns ja auch so die gute Meinung, die vielleicht jemand über uns hat. Wir haben Angst vor Verurteilung, Angst vor Ablehnung, Unverständnis. Und das kennen wir von Menschen, dass wir das gegenüber von Menschen so denken oder diese Gefühle gegenüber Menschen haben, aber auch von Gott. Wir wissen ja, vor Gott, vor Menschen können wir gut Schuld verstecken. Ne? Das ist auch so. Man kann sich selber auch, wie Kerstin gesagt hat, man kann sich selber das auch irgendwie so, ne, so nach hinten schieben. Und vor Menschen geht es auch wunderbar. Aber natürlich wissen wir, vor Gott können wir nichts verstecken. Wir wissen, dass Gott alles sieht, oder? Eigentlich wissen wir das. Auch den tiefsten Winkel, auch den tiefsten Gedanken in unserem Herzen. Aber ob wir ihn hineinlassen, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich stelle mir ganz gerne unser Herz vor wie ein Haus mit verschiedenen Zimmern. Wie so verschiedene Bereiche in unserem Herzen. Und jedes Zimmer ist eben wie so ein Bereich in unserem Leben. Und wenn ich da so über mein Herz nachdenke, dann denke ich, ach ja, da gibt es echt schöne Zimmer. Da ist schön strukturiert drin, ist alles sauber, da lässt man die Tür auf, da darf jeder reinschauen. Guck mal, wie schön, vielleicht kennt ihr es von eurem eigenen Zuhause auch, oder? Da macht man hier zu, macht mal. Naja. Es gibt Zimmer, die sind wunderschön. Und dann gibt es andere Zimmer, wo ich denke, ja, die sind nicht ganz so schön, das ist nicht ganz so ordentlich. Die kann ich aber trotzdem auflassen, weil da kann man sehen, ich bin auch nur ein Mensch. Gell? So Bereiche haben wir auch, wo man dann schön sagen, ja, keiner ist perfekt und so. Gell? Aber dann gibt es auch Zimmer, da lassen wir niemand reingucken. Da wollen wir vielleicht selber gar nicht reingucken. Weil da sieht es eher so aus wie jetzt auf dem Bild. Und da ist vielleicht sehr dreckig drin, da sind viele Verletzungen, vielleicht auch Verletzungen, die ich anderen gegenüber, wo ich es andere verletzt habe. Da will ich nicht, dass jemand reinguckt und ich will eigentlich auch nicht, dass Gottes Licht reinscheint, weil das tut weh. Das ist unangenehm. Unsere Kinder haben ein ganz schönes Bilderbuch und mich erinnert es immer daran. Das Bibelbuch heißt Mama Mu räumt auf. Kennt es jemand Mama Mu? Das sind total die schönen Geschichten. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass die Krähe der Kuh helfen will, Frühjahrsputz zu machen im Stall. Und die Krähe behauptet, dass sie in 5 Sekunden aufräumen kann. Und die Mama Mu sagt, nee, das glaube ich dir nicht. Und die Krähe sagt, doch, das kann ich. Und ich zähle jetzt 5. Und dann ist sie aufgeräumt. Und die Krähe zählt runter. 5, 4, 3, 2, 1, klick. Und sie macht das Licht aus. So. Und sie sagt, guck mal, aller Dreck ist weg. Und die Mama, ja, aber der ist doch nicht weg. Es ist doch nur dunkel. Wir machen oft gerne einfach das Licht aus. Tür zu oder man sagt ja auch unter den Teppich kehren. Ja, es ist jetzt gleich, alles das Gleiche. Wir schotten das zu, weil da soll niemand dran. Es ist oft einfacher, mit solchen Zimmern, mit solchen Bereichen so umzugehen. Aber ich bin mir sicher, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wird er schon an diese Türen geklopft haben. Du bist der Einzige, der die Tür nämlich aufmachen kann. Gott wird sie nicht eintreten, sondern er klopft und möchte, dass du aufmachst und dass sein Licht reinscheinen kann. In der Begegnung zwischen Jesus, der Frau und den Pharisäern macht Jesus klar, dass diese Zimmer nicht immer die offensichtlichen Dinge, die offensichtlichen Sünden betreffen. Es kann nämlich auch ganz viel Unscheinbares geben, was sich vielleicht sogar ganz fromm und geistlich tarnt. Wir unterteilen ja oft Sünden, oder? Kennt ihr das? So, da gibt es die schlimmen Sachen und die weniger schlimmen Sachen. In dem Beispiel sehen wir es wunderbar. Sünden, die Sexualität betreffen, wie im Fall der Ehebrecher, die sorgen immer für richtig viel Tumult. Und da gibt es auch immer ganz viel Klatsch und Tratsch, auch in Gemeinden. Vielleicht kennt ihr das. Da gibt es viel Empörung. Wie konnte der nur? Wie konnte die nur? Und Jesus heißt sie ja auch in keinem Fall gut, das möchte ich dazu sagen. Aber in vielen Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte, ist seine Empörung über andere Sünden viel größer. Sünden wie Stolz, Überheblichkeit, über andere richten, andere verurteilen. Da ist die Empörung von Jesus oft viel größer. Warum? Ich glaube nicht, weil sie schlimmer sind, sondern weil diese Menschen oft dachten, sie wären im Recht. Und weil sie diesen Punkt eben hatten, nö, ich muss mich nicht ändern. Das passt doch so. Und dann war es noch schön geistlich übertüncht und sah noch wunderschön aus. Aber Jesus ging mit solchen Verhaltensweisen hart ins Gericht. Mir ist wichtig zu sagen, dass wir alle solche Bereiche haben, in denen wir Veränderung brauchen. Und ich bin auch so froh, dass Gott mit jedem sein eigenes Tempo fährt. Weil Gott kommt nicht in unser Herz rein und reißt mal alle Türen auf und jetzt leuchte ich mal hier durch. So, sondern Gott macht es weise und er weiß auch, in welchem Tempo wir Veränderung erfahren können. Ne? Schritt für Schritt. Und Gott weiß auch, welche Bereiche zuerst dran sind und geht da behutsam mit uns um. Aber der Satz, keiner ist perfekt, sollte uns nicht dazu verleiten, uns nicht verändern zu wollen. Ne? Nachfolge und Heiligung bedeutet auch Veränderung und Wachstum. Und das gilt für uns alle. Interessant und berührend ist doch zu sehen, wie Jesus jetzt mit dieser Frau umging. Die jetzt ja im Licht Gottes stand. Zwar jetzt nicht freiwillig, schon nicht freiwillig dahin gekommen, aber jetzt war sie halt mal da. Jesus sagte ja, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Eigentlich hätte er das ja machen müssen, oder? Weil er war ja der Einzige, der ohne Sünde war. Aber er tut es nicht. Er zeigt ihr seine Annahme, er verurteilt sie nicht, er vergibt ihr und er lässt sie gehen. Seine Annahme ist total umsonst und unverdient, aber sie verlangt auch etwas. Jesus nimmt sie an, entlässt sie, aber mit dem Spruch, sündige jetzt nicht mehr. Und ich habe mir so überlegt, wie wird sich diese Frau gefühlt haben? Ich glaube, die Frau wird diese Situation sehr, sehr lange nicht vergessen haben. Das erlebt man ja nicht jeden Tag, sowas. Sie kam voller Scham und Schuldgefühl. Aber sie ging erfüllt von Liebe und Annahme. Ich glaube, dass sie berührt war von dieser Person Jesus, dass sie begeistert von ihm war, aber sie hatte trotzdem eine Veränderung erlebt. Wie Jesus das hinkriegt, oder? Er ist so gut. Er ist so gut und er hat sich nicht verändert. Jesus ist das Licht der Welt. Und ich habe heute echt viel, also ich finde, ich habe viel gesagt und viele Punkte. Ich möchte noch mal kurz die drei Punkte wiederholen. Und vielleicht ist jeder von uns irgendwo anders. Jeder ist ja auch an einem anderen Punkt gerade. Vielleicht hat jeder von uns was anderes angesprochen. Der erste Punkt war, dass Gottes Licht dazu dasteht, den Weg zu zeigen. Dass Gott dir helfen möchte, Entscheidungen zu treffen, die du zu treffen hast. Das zweite, dass das Licht strahlt in der Dunkelheit und du darfst dich immer danach ausrichten. Und es gibt dir Hoffnung und Perspektive, auch wenn die Dunkelheit um dich rum laut schreit. Und das Dritte war, dass das Licht auch in die dunklen, dreckigen Zimmer deines Herzens reinkommen möchte. Nicht, weil Jesus dich verurteilen möchte, sondern er wird aufräumen. Und ist behutsam und voller Liebe und Annahme. Und ich möchte am Ende meiner Predigt uns einen kurzen Moment der Stille geben, wo du für dich selber zusammen mit Gott im Gespräch reflektieren kannst, Herr, was ist mein Punkt für heute Morgen? Und nicht nur für heute Morgen, sondern für die ganze Woche. So, was möchtest du mir zusprechen? Und dann, mir hilft es immer, das irgendwie festzuhalten in meinen Gedanken, einen Satz oder damit ich es mitnehmen kann für diese Woche. Also ich gebe euch uns oder euch uns allen einen Moment der Stille und ich schließe dann ab mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du das Licht der Welt bist und das Licht für jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass du uns immer wieder deinen Frieden schenken möchtest, Herr. Ich danke dir, dass dein Licht voller Wärme ist und Annahme und Liebe. Und ich danke dir, dass du uns auch weiterbringen möchtest, näher zu dir hin, uns verändern möchtest und dass du Geduld mit uns hast. Und ich möchte dich bitten, dass ja, jeder Punkt, der uns angesprochen hat, dass wir es festhalten können und dass dein Wort auf guten Boden fällt, dass es Frucht bringt und aufgeht. Und dass diese Punkte auch Wurzeln bilden können und jetzt nicht nur für diesen Gottesdienst halten, sondern wir es mitnehmen können für die kommende Woche und darüber hinaus, Herr. Ich danke dir, dass du da bist und dass du redest und dass wir dich erleben können. Amen.